Essen, Trinken, Reden heute mit einem sehr bekannten Arzt, nämlich einem plastischen Chirurgen, Dr. Arthur Worsek. Danke, dass ich hier sein darf und in deinem Reich sitze.
Danke dir auch. Danke, ich bin schon gespannt, was jetzt kommt.
Gell? Was jetzt kommt. Ja, fangen wir gleich an. Ich habe da ein Zitat von dir gelesen. Jeder Mensch sollte sich selbst mehr mit Spiritualität beschäftigen als mit seinem Aussehen. Das sagt ein Schönheitschirurg, das finde ich sehr spannend.
Ja.
Wie kommt es dazu?
Man muss es im Kontext dieses Buchs, aus dem das Zitierte sehen, in dem es darum geht, dass man, bevor man sich irgendwas an seinem Körper verändert, überlegen soll, warum man das macht. Mhm. Ob man es jetzt macht, weil dann irgendwas stört am Körper, oder ob man das Ganze macht, weil man einfach unglücklich ist, wenn man nicht zufrieden ist, weil man halt irgendwie mit sich und der Welt nicht zurechtkommt. Mhm. Und das zu lösen ist ja schwierig. Ich meine, das Nachdenken darüber ist schwierig, und wenn man wirklich ein Problem mit sich selbst hat, ist das ja auch schwierig, das zu lösen. Und eine einfachere Methode, wenn man sagt, ich komme nicht zurecht mit mir, ich kann diesen Knoten nicht lösen, ist, wenn man ein bisschen wegdenkt von sich und sagt, ich bin nicht der Mittelpunkt der Welt, sondern vielleicht ist die Welt der Mittelpunkt der Welt und ich bin nur ein Teil. Also wenn man das im taoistischen, buddhistischen Sinn sieht, hat das das Ich einfach, das falsche Ich immer so. Also ein bisschen weniger mit sich selbst beschäftigen, hilft oft schon, Probleme mit sich selber zu lösen. Und man muss nicht immer irgendwas suchen und schauen, lass mal das machen und den Busen und den Außen und dann geht es mir gut.
Das ist der falsche Ansatz.
Ich beschäftige mich vielleicht einfach einmal ein bisschen weg von mir. Mhm. Und das ist mit Spiritualität gemeint. Wobei Spiritualität ja auch vieles bedeutet. Das ist Musik, ist auch Spiritualität. Der eine geht spazieren, der
jeder andere sieht das
meditiert
anders, genau,
und für jeden ist Spiritualität was anderes. Für mich bedeutet es ein bisschen über sich selbst und über sein Ich hinauszudenken. Mhm.
Das kommt auch daher, ich habe gelesen, du warst doch als junger Arzt bei den Shaolin-Mönchen und hast dich da inspirieren lassen.
Genau. Ich komme vom Kampfsport und habe dadurch fast ein Jahr in einem Kloster verbracht in China, und das hat mich sicher bis zu einem gewissen Grad
geerdet, oder wahrscheinlich?
Ja, geerdet auf jeden Fall, damals aber auch beeinflusst, was meine ganze Denkweise betrifft. Und dieses ein bisschen von sich selbst und sich selbst nicht als Nabel der Welt zu sehen, ist jetzt grundsätzlich kein Schaden, glaube ich.
Nein,
da muss man nicht wirklich in China gewesen sein, aber es hilft immer, wenn man das halt bewusst wird, immer wieder. Es erleichtert das Leben, sagen wir so.
Und wie ist dann die Entscheidung gefallen, dass man als junger Arzt sich für die plastische Chirurgie entscheidet? Wie funktioniert das? Was ist da sozusagen der Ansatz gewesen, die Idee dahinter? Kam das dann auch im Kloster oder war das davor?
Nein,
oder kam das erst viel später?
Ja, das ist halt später gekommen. Das ist, um noch einmal diese wenn du so willst, buddhistische Denkweise zu strapazieren, das sind einfach Umstände und Bedingungen. Also viele Dinge, der Weg, den beschreitet man natürlich, indem man die Medizin macht und sagt, ja, ich möchte irgendwas in der Richtung, das gefällt mir. Aber was dann wirklich wird aus dem Weg, sind eben Dinge, die sich einfach ergeben. Und die plastische Chirurgie war jetzt dann nie ein Ziel von mir. Das hat es halt einmal gegeben zu der Zeit noch, und ich gehöre zu dieser Generation, die auch noch geglaubt hat, plastische Chirurgie hat was mit Plastik zu tun. Also, daher, wenn man das heute so erzählt, dann glaubt man das gar nicht. Aber ich war nicht gewusst, was das ist überhaupt. Aber es ergibt, solche Dinge ergeben sich dann, und heute bin ich ganz froh, dass ich das. Das hat sich ergeben und das passt.
Der Wunsch, Arzt zu werden, war der schon von klein auf oder hat sich das auch erst später entwickelt?
Nein, der war schon von klein auf. Ich bin zwar ein Späteinsteiger gewesen, also ich bin sehr spät als Studium.
Wann hast
zum
du
Studium
begonnen?
Mit 28.
Was 20. hast du davor gemacht?
Gastro.
Gastro
gehabt, kann aus der Gastronomie, auch vom Elternhaus her.
Okay.
Und habe Lokale in Wien gehabt. Und, ja.
Darf ich nur kurz, weißt du, dass es das Gerücht gibt, dass du aus einer Metzgerei kommst?
Nein,
dabei haben, können wir das jetzt einmal klarstellen.
So, ja. Metzgerei, um Gottes Willen, das wäre nicht meins, aber ich komme natürlich aus Kärnten, wir sind alle als Ferialpraktikanten aufgewachsen. Meine Mutter hat ein Hotel in Italien geleitet und wir sind halt aufgewachsen in dem Bereich und das hat sich einfach ergeben. Aber das Medizin war immer schon, ist immer herumgekreist irgendwie, als Kind schon. Das wird schon oft von den Kindern eingeimpft, du wirst einmal Arzt gehen. Das verfolgt dann schon immer irgendwie.
Das heißt, du hast die Matura nachmachen müssen? Oder
die Matura habe ich schon gemacht. Die Matura habe ich gemacht mit Ach und Krach, also wenn man, ist kein Geheimnis. Und bin dann nach Wien von Kärnten und habe da halt alles andere versucht, nur nicht zu studieren zuerst einmal. Und nachdem ich bemerkt habe, was das das ist, was ich mein Leben lang machen möchte, diese Gastro in der Form, habe mir halt dann die Notbremse gezogen und was anderes gemacht.
Aber das hat dich natürlich auch sehr bodenständig werden lassen, weil du einfach das andere Leben auch gesehen hast, das andere Arbeiten sozusagen. Ich meine, das Arbeiten als Arzt ist ein sehr anstrengendes, die vielen Nachtdienste und auch die lange Ausbildung, das ist ja auch etwas, was man, da muss man schon sehr leidenschaftlich sein, das durchzuhalten. Die
Gastro ist auch sehr anstrengend. Ja, Gastro ist auch sehr anstrengend. Du hast auch viele Nachtdienste.
Ja.
Und in Wirklichkeit ändert das nichts. Das Einzige, was mir das wirklich geholfen hat, glaube ich, ist der Zugang zu Menschen. Und in Kärnten, zumindest die Kennzahl von Kärnten, sagt man immer, Wirtshauskinder sind die besten Kinder. Also Kinder, die aufwachsen mit vielen Menschen, mit vielen unterschiedlichen Charakteren, die lernen einfach auch soziale Kompetenz. Und ich habe das in meiner Kindheit relativ gut mitgekriegt und dann durch meine eigene Gastroerfahrung auch. Und der Mensch bleibt der Mensch, das ist immer dasselbe.
Ja,
wenn ich Arzt bin oder Gasthaus oder Friseur, es ändert sich nichts am Menschen.
Sehr große Berühmtheit hast du, glaube ich, erlangt durch die ATV-Serie, wo du als eben Schönheitschirurg auch Menschen sehr schnell, also sehr gut geholfen hast. Ja. Und da hat man einfach einmal so auch ein bisschen ein Gefühl für Schönheitschirurgie entwickeln können, so von entfernt halt vor dem Bildschirm. Und das hat dir, glaube ich, schon sehr viel Popularität verschafft. Und du kommst auch schon so extrem menschlich rüber. Also man hört so, du bist der Robin Hood unter den
Schönheitschirurgen. Für mich, ich habe sehr früh begonnen, also vor 20 Jahren schon die ersten Serien. Das war so die ersten Versuche, dieses Thema irgendwie medial auch publik zu machen. Und das hat mir nicht nur Freunde eingebracht, sondern auch viele Feinde und Zeiten von der Standesvertretung. Aber es ist ja nicht angenehm vor der Kamera, man fühlt sich ja nicht wohl. Und wenn man jetzt das ganze Spielen auch noch müsste, dann hat es so einen mega Stress, dass du stirbst. Also für mich ist diese Natürlichkeit jetzt weniger, ich bin halt so natürlich, sondern das macht mir einfach weniger Stress, wenn man nicht verstellen muss.
Natürlich, ja.
Und daher hat sich dieser Image ein bisschen ergeben, dass ich halt ein Normaler bin. Aber das war eher, weil man hat alles andere zu, ja, ich will nichts auswendig lernen, will mich nicht vorbereiten, sondern ich mache es einfach.
Genau. Nein, es kam auch sehr authentisch rüber und einfach sehr ruhig. Und ja, ich glaube, dass das natürlich auch sehr viele dann sehr inspiriert hat, mal sowas sich direkt bei sich selbst auch mal anzuschauen und etwas zu korrigieren. Wie ist denn da jetzt eigentlich aktuell der Trend? Welche Altersgruppen sind denn da jetzt die, die dich am häufigsten besuchen und Operationen machen
lassen? Man sagt ja, in der Medizin sagt man, die Patienten werden mit einem älter. Das heißt, vor 20 Jahren, so wie vor 20 Jahren der große Busendoktor war, natürlich Busen und die jungen Mädels ist immer ein Thema, aber da gibt es halt jetzt schon sehr viele junge, androgyne Kollegen, die das also besser wahrscheinlich abdecken wie ich. So wachsen halt die Leute mit mir mit und so halt auch die Wünsche, die die Leute haben. Das heißt, jetzt ist sicher viel Straffungen, Gesichtsoperationen, alles, was halt mit dem Älterwerden zu tun hat, hat sicher bei mir zumindest massiv zugenommen. Und
warum will denn der Mensch optisch nicht älter werden? Was glaubst du, was steckt da dahinter? Weil das ist ja einfach der Lauf der Natur.
Ja, ich kann jetzt nur sagen, wir können darüber philosophieren, aber das, was ich höre von den Leuten, ist immer sehr ähnlich. Ich fühle mich innerlich sehr jung und das passt nicht zu meiner Äußeren.
Bei dir ist es umgekehrt, weil ich habe gelesen, dass du dich ähnlich älter fühlst, gell? Du schaust nämlich mit, du bist ja, wenn ich das sagen darf, du hast die 60 knapp überschritten und du schaust wirklich sehr jung aus, aber du machst dir selber keine Kur.
Nein, ich versuche halt so zu leben, dass man nicht diese altersentsprechende Anspannung und diesen ganzen Sumpf mitnimmt aus dem Leben, wie das viele machen heute.
Geht das, wenn man so ein Pensum absolvieren muss wie du? Ist das möglich?
Von alleine nicht, von alleine nicht. Man muss daran arbeiten und das ist täglich oder fast tägliche Arbeiten. Und dann ist die erste Arbeit ist durchs Älterwerden und das ist Dinge, Sachen, die viele versäumen, dass man mal das richtige Tool für sich findet. Was ist das, was mir das Älterwerden, wenn du so willst, erleichtert oder einfach, was ich ändern muss, wenn ich älter wäre. Und dann muss man es auch machen. Es ist nicht nur, dass man mal das Tool hat, gibt Leute, die gehen in die Oper und hören Musik und das ist für sie ein Jungbrunnen. Mhm. Es gibt Leute, die gehen jeden Tag im Wald laufen und der dritte geht meditieren.
Ja, klar.
Es gibt das eine ist ein besseres. Und der vierte findet in der Familie seine Erfüllung. Mhm. Und es gibt, oder in der Wissenschaft, oder jeder hat seinen Weg, aber den muss er erst einmal finden. Und dann musst du noch machen. Noch.
Mhm. Ja, ja, ja.
Was der schlechteste Teil ist, und das machen ja sehr viele, das versuchen körperlich jung zu bleiben, trainieren zu gehen und hat sich mit den eigenen Söhnen mit dem Latissimus zu matchen, das geht sich nicht aus und das ist auch einer der Gründe, warum wahrscheinlich unsere Gesellschaft das Älterwerden nicht entsprechend anerkannt ist, wie sich das viele wünschen. Mhm. Einerseits wollen sie sagen, Alter, die Seniorität, ich habe die Erfahrung, machen aber alles, um sich vor den Jungen lächerlich zu machen und das geht schnell.
Stimmt,
das geht schnell, indem man versucht, körperlich durch Äußerlichkeiten oder durch Ort oder Sprechweise oder Musik, die man hört hat, irgendwie die Jungen zu kopieren, das ist nur urbeinlich. Das weiß jeder, der Kinder hat.
Das also
wenn
ich nicht.
Von meinen Kindern auf ein Snowboard steigt, drehen sich die Kinder um, die
und sind laufen weg.
Die laufen weg, sie oder der Hunde ist schon zu viel. Also
ja.
Gott sei Dank steht nichts drauf, weil das ist, wenn da was draufsteht, aber Hunde ist schon. Und das ist wahrscheinlich auch
ja, aber du sitzt hier wirklich sehr jugendlich vor mir mit Sport und Ski und Kapuzenpulli. Es passt ja, aber also ich finde es jetzt nicht peinlich. Ja, aber ich bin ja auch nicht dein Kind. Ja. Wenn du jetzt ältere Damen bei dir hast, die tatsächlich ihr Gesicht verjüngen möchten, hast du da auch eine Art psychotherapeutische Komponente im Vorfeld oder machst du das einfach der Wunsch, ist dir Befehl und du setzt es um oder versuchst du da schon einzuwirken und vielleicht das ein oder andere auch zu verhindern?
Ja, also der Wunsch ist Befehl, ist wäre wieder ein eigener Podcast, nämlich die Wunschmedizin, das betrifft ja nicht nur die plastische Chirurgie, die Gynäkologie, Geburt, also Wunschmedizin ist von der Ethik her eine ganz eigene Geschichte. Aber was Wunschmedizin immer beinhalten muss, ist eine ethische Grundkomponente. Und das ist der Mensch, der einem gegenübersteht. Warum will er das? Ist das ethisch vertretbar? Das beginnt mit Kleinigkeiten, wenn einer kein Geld hat und einen Wunsch hat, sage ich dir, woher sollst du das Geld haben? Lass, der Busen ist eh schön. Und du musst jetzt dann vielleicht jahrelang sparen, dass du das wieder zurückkommt.
Aber akzeptieren die das dann auch?
Teils.
Was ist, wenn da jemand dann quasi das nicht akzeptiert, sich tatsächlich einen Kredit aufnimmt, um sich zu leisten? Wie geht es dir dann damit? Das ist doch auch ein bisschen
teils,
hart.
Teils. Ja, es ist immer so ein Grenzgang dann zwischen machen. Also, ich sage mal, wenn ich nur die machen würde, die Patienten und die Leute, die zu mir kommen, wo ich ein super gutes Gefühl habe und wo das Matchmaking, als alter Kämpfer, das Matchmaking wirklich passt, dann könnte ich zusperren.
Okay,
also es ist immer so eine Gratwanderung zwischen sich selbst zu schützen auch, weil es ist ja nicht so, dass man, wenn man jemanden operiert und man kein gutes Gefühl hat, nicht nur vielleicht ethisch verwerflich ist, sondern die können auch ja umgekehrt Probleme haben, wenn jemand kommt und sich von diesen Eingriff Dinge erwartet, die dann nicht erfüllt werden, dann frisst du die Krote am Ende des Tages und das kann wirklich unangenehm sein. Das hat gar nichts mit dem Operationsergebnis zu tun, sondern mit den Erwartungen, die dann vielleicht nicht erfüllt werden. Und dann, du musst dich extrem mit den Menschen beschäftigen.
Es belastet dich ja dann auch natürlich.
Ja. Und wir machen ja was sehr Intimes auch. Wir greifen sie an, Menschen intim und wir sie zeigen Dinge, die sie kann herzagen. Also gerade nämlich im wahrsten Sinn des Wortes, wenn jemand unzufrieden mit seiner Figur oder seinem Busen ist, dann sieht sie nicht einmal zu Hause aus, dann schaut sie nicht einmal in den Spiegel selber. Und mir zeigt er das.
Ja.
Also damit hat man schon eine Basis. Wenn man die annimmt und auch so versteht, wie sie gemeint ist, dann kriegt man rasch eine Verbindung zu seinem Gegenüber. Und dann muss man halt für sich selber entscheiden und sagen, ja, mache ich, aber ich glaube, das ist gut. Oder nein, warte ein bisschen, oder nein, das greife ich lieber nicht an.
Erkennst du die Tendenz, dass Frauen oder auch Männer, die das beginnen, sich zu korrigieren, chirurgisch, dass sie da Wiederholungstäter werden?
Ja,
dass sie dann immer wiederkehren, was finden und kommen? Und
das ist sicher schon teilweise in unserer Branche ein Konzept dahinter, dass wir sagen, wir fangen mit kleinen Dingen an.
Mhm.
Vielleicht nicht mit Operationen, sondern mit einem Botox oder mit so oder mit so kleinen Dingen und schauen, dass wir uns dann weiter vorhandeln. Und das ist definitiv der Fall, weil das ist, wenn einmal die Hürde oder mal die Schranke einmal offen ist, dass man sowas macht, am Anfang sagt man sich, das geht so blöd, das steht zu dem, wie du ausschaust.
Ja.
Aber wenn man einmal diesen Fluss überschritten hat, dann ist es natürlich leichter, zum zweiten, zum dritten, zum vierten zu greifen.
Ich kann mir gut vorstellen, du freust dich für jeden mit, der dann das Ziel erreicht hat, das er sich gewünscht hat, dass er sich damit freut.
Das sind positive Energien auf jeden Fall, genau.
Ja. Es gibt bestimmt auch Fälle, die jetzt wirklich zum Beispiel eine Nase haben, die auffällig ist und die korrigiert werden sollte, vielleicht um sich wohler zu fühlen. Solche Geschichten sind dann natürlich schon auch vielleicht für dich anders, werden die von dir anders gewertet, als wenn eine Frau, die schon eine schöne Brust hat, sie trotzdem nochmal korrigieren möchte.
Siehst definitiv, du, da, das ist schon also ein Unterschied. Na, definitiv. Ja. Also das nennen wir in der Fachsprache die Objektivierbarkeit. Also wenn man das Problem, warum jemand da ist, auch objektivieren kann, sagen, ja, das verstehe ich, das ist wirklich nachvollziehbar, dann ist das immer was anderes, wenn man selber nicht nachvollziehen kann. Und dann läuten normal schon die Alarmglocken, weil wir haben ja nicht nur normale Leute, die zu uns kommen, sondern Leute, die sich oder bereit sind, sich Schmerzen zufügen zu lassen, um sich körperlich irgendwie zu verändern oder zu verbessern, die haben meistens ja doch ein Problem. Und das Problem kann ein reales Problem sein, das kann aber nicht selten auch ein psychopathologisches Problem sein, das da im Hintergrund ist. Wir haben Borderliner, wir haben Psychopathen, wir haben Narzissten, wir haben Histrionika, wir haben also alle Formen von psychopathologischen, wir haben dysmorphophobischen Patienten, also wir haben so richtig das ganze Spektrum an Leuten, die psychisch auch vielleicht oft ein bisschen grenzwertig sind und man muss sich ein bisschen beschäftigen damit, sowohl fachlich als auch menschlich.
Genau. Was war denn ein Fall von dir, wo zum Beispiel ein Patient gekommen ist, der entstellt war, im Gesicht zum Beispiel, aber wirklich kein Geld hat und gekommen ist und trotzdem angesucht hat, macht er das dann trotzdem? Da gibt es dann eine Möglichkeit, einen Fonds, wo dann
den gemacht wird. Das macht man einfach, das macht man einfach. Da glaube ich wirklich, ich sehe das auch immer an meinem Team auch, das sind oft aufwendige Operationen, oft mehrzeitige Operationen, wo kein Geld fließt, was uns Geld kostet sogar, weil es kostet ja alles, aber wo jeder der Beteiligten dann sagt, heute, das war ein super schöner Tag, wir haben nichts verdient, aber ich fühle mich so wohl eigentlich, das ist mehr wert wie jedes
Geld. Aber das ist dann der Grund, warum du Robin Hood genannt wirst, glaube ich.
Ja. Ich glaube, dass das gar nicht so wenige machen. Wenn dieses Gefühl hat, ich kann mir nicht vorstellen, dass das Gefühl hat, jeder irgendwie hat dieses angenehme Gefühl, gerade wenn du von der plastischen Chirurgie, wo die meisten ja zumindest die Älteren aus der rekonstruktiven Chirurgie kommen und ja wissen, was es bedeutet, Menschen zu helfen, und eine kleine Schönheitschirurg gegangen sind. Und wenn man das einmal erlebt hat und dann Schönheitschirurg wird, aus verschiedenen Gründen, dann tut das schon gut, wenn man immer wieder mal zurück macht einen Schritt und wieder dieses Gefühl.
Ja, das muss total schön sein, wenn man dann so geholfen hat.
Das machen wir immer
wieder. Also weil das verändert ja den sein Leben komplett. Wenn
das tut dann selber auch gut. Also das ist gutes Tun, ist ja nicht immer nur selbstlos, sondern das tut dann selber auch gut.
Das ist auf jeden Fall. Ja. Kommt wieder Energie zurück. Das ist ja das Schöne daran.
Unendlich viel Energie zurück.
Ja. Wie schaut es denn aus mit den Männern? Geht der Trend auch in die Richtung, dass die Männer da auch immer mehr?
Nicht mehr. Das ist interessanterweise eine Frage, die ich in jedem Interview kriege. Aber nicht seit heuer, sondern seit 25 Jahren.
Eben, und was ist der Trend? Ist es immer gleich bleiben? Oder sind die Männer mutiger, unzufriedener?
Nein, mutiger. Frauen werden immer eher, Frauen haben ein anderes Verhältnis zum Körper. Also immer die Frauen identifizieren sich in ihrer Weiblichkeit, in ihrem ganzen Selbst viel mehr mit dem Körper wie ein Mann. Ich sage immer, wenn eine Frau eine Beziehung scheitert, ist das erste, woran eine Frau scheitert, an ihrer Körperlichkeit. Mhm. Der Busen, bin ich nicht schön genug. Ich kenne keinen Mann, der an seinem Bier pocht. Ein Beziehungsende sagt vielleicht was bei Bauch oder vielleicht ist man Fuchel. Männer haben eher das Gefühl, der Körper muss funktionieren, das muss passen. Frauen haben zu ihrem Körper eine völlig andere Einstellung. Mhm. Das bedeutet für sie einfach viel mehr. Daher, wenn Frauen immer eher dazu bereit sind, sich was machen zu lassen als Männer.
Da sind die Männer wahrscheinlich, wenn ich das sagen darf, eher die Älteren, die kommen, um sich doch die Falten
wegzuspritzen. Zum Beispiel, oder Eltern mit einer jüngeren Frau, das ist halt typisch halt, gell, das ist halt das Godel der Älteren. Was bei Männern vielleicht ein bisschen mitspielt, ist der Beruf. Also der Männer haben schon das Gefühl, in der heutigen Zeit muss der Beruf jung ausschauen, gut ausschauen, damit du noch so diesen Hallo-Effekt rüberbringst, ich schaue gut aus, ich bin gut, Das haben Frauen ist ja weniger im Beruf, aber Frauen haben es dafür eher im Privatleben und es geht bis ins Sexuelle hinein. Es spielen ganz andere Dinge.
Auf jeden Fall, ja. so ein Sixpack, kann man das tatsächlich spritzen lassen?
Die Techniken, wo man das machen kann, ja. Mhm.
Und der neue Trend, oder neu ist ja vielleicht gar nicht mehr, dass die Frauen jetzt weniger den Busen, sondern mehr den Po optimieren wollen, ist das richtig?
Ja, es ist ein Trend, der schon längere Zeit durch die Medien primär kommt. Das ist eben Kardashian und Jennifer Lopez. Das beginnt natürlich immer mit solchen Sachen. Hat sich bei uns jetzt nicht extrem durchgesetzt, das entspricht jetzt dann so wirklich dem westeuropäischen Schönheitsideal, also eher das südamerikanische Ideal. Mhm. Nicht zuletzt deswegen, weil die Änderungen, die du machen kannst am Popo, sind nicht die, die wir da, die unseren Schönheitsideal entspricht. Du kannst nämlich eher im oberen Bereich, so ein Stockerl-Popo, kann man schön machen, das gefällt niemandem. Ja. Was unsere Frauen eher haben wollen, sie wollen diesen Hänge-Popo wieder höher oben haben. Mhm. Und das funktioniert nicht so gut.
Also mal hochziehen.
Ja, genau. Aber es ist. Aber der Trend hat insofern schon eingeschlagen, als dass wir heute Fett, wenn wir Fett absaugen, das Fett meistens wiederverwenden. Das war früher nicht der Fall, da haben wir es weggeschmissen. Heute wird halt geschaut, kann man es irgendwo im Popo oder Busen oder irgendwo ein bisschen wiederverwenden. Also so gesehen hat sich schon.
Aber schon bei einem Patienten sein Fett, dann verwendet nicht das Fett eines anderen.
Nein, bei einem Patienten. Ja, okay. Also das hat sich geändert, also von jeder Idee bleibt halt irgendwas übrig und das ist das, was sich geändert hat.
Heute. Muss man sich da als Arzt immer weiterbilden und diese neuen Trends sich schulen lassen und so weiter, muss man da sich immer unter Fortbildungen begeben,
Ja, das muss sowieso, das geht gar nicht anders, aber erst entwickelt man sich selber weiter und man übernimmt, wenn du das länger machst oder so lange wie ich, dann wirst du jetzt nicht mehr jeden Plätzchen übernehmen, der vielleicht nur neu heißt oder alte Technik ist, der neu verpackt ist. Aber trotzdem musst du mal am Ball sein, weil die Patienten kennen sich ja auch aus. Die kommen ja mit, die lesen, die touren, jeder zweite Chirurg hat heute irgendeinen YouTube-Kanal oder irgendwo. Und die kommen, machen sie das auch, sie kennen das dort. Also der Urz hat wissen, was heißt Foxy Eye und so weiter.
Was heißt Foxy Eye?
Naja, wenn man da jetzt Augenbrauen aufzieht, dann hat er immer wieder Trends und immer wieder neue Sachen, wo halt die Leute wären. Man muss sich mit dem zumindest beschäftigen. Man schaut schon an, was ist Blödsinn. Ja, ist keine schlechte Idee, ist vielleicht ganz gut. Also du musst immer wieder. Und dann gibt es auch grundsätzliche Techniken, eben wo ich das Fett angesprochen habe, wo es nicht nur um Techniken, sondern um ganze Methoden gibt, die man überdenkt oder sich, mit denen man sich beschäftigen muss. Also es gibt immer wieder neue Sachen.
Die Fettabsaugung ist jetzt überhaupt ein Thema, das mich interessiert. Wenn Menschen stark übergewichtig sind, wirklich adipös werden, dann sagt man ja, und ich habe das natürlich auch so auf der Uni gelernt, dass ja die Fettzellzahl sich vermehrt, weil die Zellen irgendwann so groß werden, dass sie platzen mehr oder weniger und es gibt dann mehr Fettzellen als bei einem Menschen, der nicht übergewichtig ist.
Kann man sich das sehen wir eher nicht so. Also das ist eine Vermehrung von Fettzellen ist schon was wirklich Pathologisches.
Und woher kommt das dann, wenn es pathologisch nicht vom
Übergewicht? Ja, bei Lipomen oder bei irgendwelchen Fettgeschwülsten ist das, aber im Wesentlichen ist die Kontyn eine Vergrößerung der Fettzellen, also ein Wachsen der vorhandenen Fettzellen und der Vermehren von Fettzellen. Was du ansprichst, was Fettzellen betrifft, das geht Richtung Lipödem, wo man heute so modern ist, man sagt, wenn Fettzellen immer mehr wachsen, dann machen sie auch Schäden im umgebenden Gewebe, es kann zu Entzündungsprozessen kommen, zu Lymphstau und zu vielen anderen Sachen, die den Körper beeinträchtigen. Aber sonst ist es so, dass die Fettzellen schon im Jugendalter irgendwann einmal festgelegt sind, deswegen sagt man, dicke Kinder werden ihr Leben lang auch darunter leiden, genetisch festgelegt sind teilweise und spätestens hormonell hat dann bei Frauen zumindest dann.
Aber wie funktioniert das jetzt, wenn jemand kommt und sich tatsächlich Fett absaugen lässt? Was passiert dann? Also wirklich, wie ist das vorstellbar mechanisch? Da wird dann das Fett, die Fettzellen herausgesaugt.
Genau, zerstört. Also man gibt ja vom Fettabsaugen in das Fett der Flüssigkeit rein, damit die kleinen Fettzellen noch größer werden, damit sie auch besser abzusaugen sind. Und die Fettzellen werden teilweise zerstört und teilweise auch wirklich abgesaugt. Also diese kleinen Läppchen praktisch, wo die Fettzellen drinnen sind. Und das kommt auch nicht mehr, das ist weg. Aber das Fett, das zurückbleibt, das kann natürlich, die Fettzellen, die zurückbleiben, die können natürlich auch weiter wachsen.
Genau. Das heißt, wenn man das Grundverhalten, die Ernährung, die Bewegung nicht optimiert und sich immer nur Fett absaugen lässt,
genauso,
hat man danach wieder das Gleiche wie vorher.
Deswegen ist ja Fettabsaugung auch nicht zum Abnehmen gedacht, sondern um die Körperkonturen zu verändern. Mhm. Wenn jemand zu Weithosen oder zum Bauch oder zu gewissen Fettansammlungen im Körper neigt, die halt jetzt außergewöhnlich sind, dann ist die Fettabsaugung wirklich das Richtige, weil das wird dort auch weniger nachkommen. Also die Reithosen kann man sehr gut absaugen, gewisse Dinge. Aber zum Abnehmen selber ist das nicht wirklich gedacht.
Und wenn jemand schwer übergewichtig war und tatsächlich sehr viel Gewicht verloren hat, zum Beispiel von 160 Kilo auf knapp 100 und das auch schon längere Zeit so hält, dann ist ja die Hautschürze ein Problem. Das ist dann ein wichtiger chirurgischer Eingriff, weil es ja auch zu Problemen kommt mit Entzündungen unter der Haut und so weiter.
Das wird häufig, das ist ja durch die vielen Übergewichtigen und durch die Fortschritte in der Adipositas-Chirurgie, ist das ein relativ häufiges Klientel bei uns, wo dann eben Brust, Bauch, Oberschenkel, Oberarme klassischerweise dann insofern korrigiert werden, dass die Haut mit Fettgewebe, mit dem verbleibenden Fettgewebe entfernt wird. Fettabsaugen bringt bei denen nichts mehr, weil die Fettzellen sind ja zusammengeschrumpft schon, aber das ganze überdehnte Gewebe ist da und das wird dann einfach entfernt.
Und wenn jemand so einen Erfolg hat, so eine tolle Gewichtsreduktion geschafft hat, der kriegt ja diese Operationen dann auch von der Krankenkasse
unterstützt. Teilweise kriegt es bezahlt, genau, da gibt es verschiedene Kombinationen, man kann Bodylifts machen, wo Bauch, Gesäß, Oberschenkel dabei sind oder Arme, Brust dabei ist, man kann einzelne Sachen machen. Die Kassen zielen sich schon immer ein bisschen so. Das ist oft zahlen sie einen Teil, den anderen Teil sonst nicht. Und das ist immer so ein bisschen Herumstreiterei, auch was wird bezahlt, was nicht. Aber Tatsache ist, dass die Leute, die viel abgenommen haben, speziell durch Operationen, zwar ihr Gewicht erreicht haben, aber in der Regel mit ihrem Aussehen, würde ich sagen, manchmal sogar unglücklicher sind als vorher, weil sie auch ihre gesamte Persönlichkeit und alles sich
durch mit abgenommen verändert haben.
Ja, genau. Das haben sie ja teilweise halbiert, haben einen Freundeskreis und ihr ganze Image und alles, Stellung in der Gesellschaft, alles ist völlig den Boden unter die Füße
wird einfach. Ja.
Und wenn man denen jetzt die Möglichkeit gibt, auch den Hautmantel noch irgendwie mit zu korrigieren, dann werden die trotz Gewichtsabnahme überhaupt nicht glücklich sein und im schlimmsten Fall auch wieder anfangen zu
Das ist ja das Perverse eigentlich, dass jemand, der so schwer übergewichtig geworden ist, die Vorstellung hat, wenn er das dann in den Griff bekommt, glücklich ist.
Ja, überhaupt.
Und das ist dann oft nicht das
Thema. Die überkompensieren das dann oft, gerade Frauen, die dann oft irgendwie sich extrem geil fühlen oder auch sexuell irgendwie hyperaktiv werden oder so. Das sind dann so Überkompensationsmechanismen, die man manchmal sieht, aber in Wirklichkeit zeigen, dass man mit dem Abnehmen alleine glücklich wird.
Nein.
Da spielen viele, viele Dinge mit und der schwierigste Teil ist immer sich selbst als neuen Körper und neue Person und Persönlichkeit und zu akzeptieren und auch in der Gesellschaft, in seinem Umfeld wieder von null anzufangen. Man ist nicht mehr der, der er war.
Ja. Also was auch für die Gesellschaft rundherum oft ein Thema ist, weil sie dann oft nicht zurechtkommen mit dem neuen Erscheinungsbild dieser Person.
Ja, es geht von beiden Seiten.
Immer von beiden Seiten,
ja. Es haben ja oft dicke Leute, haben wir eine sehr angenehme Stellung in der Gesellschaft. Sie sind für alle da, die Frauen sitzen in der Küche.
Und so ein bisschen Schutz Dings, ist das auch, gell?
Ja, aber eigentlich, das geht ihnen ja gut.
Also
wenn das weg ist, auf einmal ist ist dann die gesamte, also psychosozial extrem schwierig oft für die Leute.
Deswegen ist es dann auch gar nicht so unlogisch, dass manche wieder zunehmen. Dass manche wieder tatsächlich
einfach unglücklich sind und oder einfach komisch werden und sich piercen oder tausend tätowieren. Also es gibt dann tausend irgendwelche Schutzmechanismen, die diese Leute dann oft anfangen, völlig verrückt, weil sie nach wie vor unglücklich sind.
Kriegen die Menschen dann Schwierigkeiten auch mit den Narben, wenn sie wieder zunehmen?
Na, das weniger. Narben ist überhaupt ein großes Problem bei den Leuten, aber die manchmal, ich glaube, das ist für, im Anbetracht der Gesamtsituation ist eine Narbe immer noch weniger problematisch als keine Narbe und im Regen stehen gelassen werden. Das ist viel schlimmer.
Wie stehst du da eigentlich jetzt, eben aufgrund dessen, wie du das jetzt auch beschrieben hast und mit der Gefühlswelle eines Übergewichtigen und der dann abnimmt, wie stehst du da zu den Magenverkleinerungen oder mit diesen Magenoperationen, die das dann ja eigentlich oft sehr stark beschleunigen, diese Entwicklung?
Ja, wenn es nicht anders geht, unterstütze ich das schon, weil das erstens kann man das heute sehr schön machen. Mhm. Es gibt ja nicht nur die Verkleinerung, Sleeves, es gibt verschiedene Techniken schon, die Menschen nicht ausschließlich krank machen, würde ich sagen, weil viele Operationen machen ja kranke Menschen. Also Aber manchmal, wenn es halt anders geht, geht es halt anders. Und
wenn es die Gesundheit betrifft, wichtig ist, ja, dass man dabei genau, halt die genau. Psyche
man muss halt, ja, man muss halt,
immer im Blick hält.
Die Psyche und Gesundheit, das wird dann oft,
ja,
wird alles auf die Gesundheit geschoben, so nimm ab, du bist, damit es ist gut für deine Gesundheit, aber die Psyche wird immer völlig auf der Seite lassen und das Psychische kommt, das poppt das dann auf, wenn man abgenommen hat. Aber trotzdem unterstützt er schon, wenn jemand es nicht anders schafft, dann soll er das machen. Und es gibt ja auch viele Beispiele, wo die Leute schon zufrieden sind.
Ja, auf jeden Fall. Wie hältst du das jetzt? Ist gerade Fastenzeit. Hast du da selber auch irgendeine Strategie, mal sich ein bisschen von Dingen fernzuhalten? Oder siehst du das nicht, also brauchst du das nicht, solche Phasen der Enthaltsamkeit in der Ernährung?
Ich lebe enthaltsam, sagen wir so. Also ich habe, für mich ist die Hormesis, nennt sich das, also dass man sich immer wieder ein bisschen kasteit, um stärker zu werden, das zieht sich in allen Bereichen in meinem Leben durch, weil ich einfach glaube, dass das extrem wichtig ist. Dazu gehört Sport, dazu gehören verschiedene andere Dinge, wo man seinen Körper ein bisschen ärgert. Und dazu gehört auch die Ernährung. Und für mich ist halt das nicht weniger essen, sondern eine gewisse Fastenperiode während des normalen Lebens oder während des Tages ist für mich eines wesentlicher Dinge, wo ich glaube, dass das einfach irrsinnig gesund ist. Also ich bin jetzt dann kein Intermittent Fasting oder wie sich das heute nennt, Fan, aber ich lebe einfach intuitiv und mache auch bewusst so, dass ich halt schaue, dass ich wirklich nur ein- oder zweimal am Tag esse und dazwischen immer längere Zeiten, obwohl ich nicht esse. Also ich versuche nicht weniger zu essen oder gezielter zu essen, sondern einfach gewisse Zeiten nicht zu essen. Und das, glaube ich, ist einfach das.
Aber das machst du täglich? Oder es gibt Phasen, wo du das sehr konsequent umsetzt? Oder das ist laufend?
Ja, ich habe schon Phasen, wenn ich zum Beispiel das Gefühl habe, dass mich Stress ist. Leider arbeitet ja gegen jede Form von
Vernunft.
Und manchmal verliert sich der Körper, wenn man extrem stressig ist. Ja. Und dann habe ich dann schon Phasen, wo ich vielleicht einmal 3-4 Tage auch wirklich bewusst fast. Was sich nicht ausgeht bei mir, ist einfach weniger gezielt zu essen. Also das schaffe ich nicht und da bin ich einfach zu wenig konsequent. Aber gewisse Zeiten nicht zu essen, einfach
Pausen Schlaf
zu schauen, Pausen einzuhalten, das kann wirklich jeder schaffen. Und ich glaube, wenn es dann einmal gelingt, dass man mal 12, 15 Stunden nicht isst, und das geht ja einfach, wenn man Essen auslässt, relativ leicht, dann ist das schon ein Riesenvorteil, glaube ich, für die Gesundheit, weil wenn man ein Ernährungsberater so spricht. Aber diese kurzfristigen Fastenzeiten, die täglichen, ich glaube, das sollte und könnte wirklich jeder machen. Aber natürlich, da gibt es so viele verschiedene.
Ja, es hängt immer stark vom Leben ab, wie man gerade lebt, was man
für einen Alltag hat. Das ist wahrscheinlich am leichtesten noch umzusetzen. Ja.
Was sind denn deine Sünden in der Ernährung? Wenn du wirklich viel Stress hast oder hattest, was greifst du dann? Ist es Schokolade? Ist es eher der Leberkäse?
Noch viel schlimmer, sondern ich fresse da.
Also was denn?
Pinschwitter, alles, egal was es ist. Ich weiß nicht, wie das in einem Spital ist. Es ist immer alles voll mit Süßigkeiten. Mhm. Jeder bringt irgendwas daher und was am Tisch ist, wird dann hinuntergeschleppt.
Okay.
Also ich bin ja schon ein richtiger Psychoesser. Und
das heißt, du verstehst dann auch teilweise deine Patienten?
Ja, voll.
Du bist da sehr empathisch dadurch.
Voll. Also wenn ich Stress habe und ich gehe in den Aufenthaltsraum und da steht was, dann ist das weg.
Das wissen deine Kollegen schon, die müssen immer alles verstecken wahrscheinlich.
Aber was man schon schafft, das ist einfach, dass man schaut, dass man eine gewisse Periode während des Tages sich nimmt. Und für meine Periode ist das Frühstück. Also ich bin kein Frühstücker, ich bin auch noch aufgewachsen in der alten Weisheit. In der Früh, ich glaube, ich esse wie ein König oder so. Ich glaube das absolut nicht, sondern ich glaube, dass diese Prolongierung der Nacht und dann vielleicht bis zum Mittag, wo man schnell einmal auf 15, 20 Stunden kommt, und eine Fastenzeit eigentlich eine gute Geschichte ist. Und man spürt es ja auch. Also wenn ich zum Mittag ein bisschen Hunger kriege, dann ist das ein angenehmes Gefühl. Und dann setzt man halt
Wobei ich da jetzt schon als Ernährungswissenschaftlerin kurz was einwerfen möchte. Ich glaube, es hängt halt stark davon ab, wie man den Tag startet. Wenn man jemand ist, der sehr intensiv reingeht und viel Bewegung hat durch Haushalt, Kinder, Co., dann ist es schon wichtig, wahrscheinlich rechtzeitig Energie hereinzubekommen. Durch deine Vergangenheit auch in der Gastronomie beginnt der Tag vielleicht später und du hast dadurch auch, was länger auf hast, auch später gegessen, hat sich das verschoben. Ich glaube, dass man das nicht verallgemeinern darf.
Das Schlagwort, das will jetzt nicht in deine Gefilde gehen, aber das, Biohacking ist einfach das, was zählt. Also das muss jeder für sich sehen, was vertrage ich, was tut mir gut, was tut mir am besten. Mhm. Und wenn es Leute das Gefühl haben, am Abendessen tut mir gut, dann sollen sie am Abendessen. Ja. Und der andere sagt, wenn am Abend ist, kann ich schlafen schlecht. Und dann früher, wenn man noch am Vollen braucht, dann soll er am Abend nicht essen. Da brauche ich keine wissenschaftlichen Sachen dafür lesen. Und dasselbe gilt fürs Gemüse und dasselbe gilt für Rohkost und für die Kördeln und für alles.
Wobei unter dem Deckmantel der Gesundheit und des normalen Gewichts, wenn natürlich Gewichtsprobleme entstehen aufgrund von Fehlverhalten, dann muss man natürlich dann anders agieren, muss man was verändern.
Ja, das heißt, ist ja nicht in
der Ernährung. Trotzdem gut am Abend viel zu essen, aber es schadet einem dann manchmal vielleicht.
Deswegen wie, muss man sich immer fühlt, ich glaube, jeder soll schauen, was ihm gut tut, glaube ich. Das ist viel zu wenig kochende Leute in sich.
Das stimmt, definitiv. Das
man liest so viele Dinge, die und Bücher und Sachen und Ratschläge, die für den das geschrieben hat, sicher optimal sind, aber für den anderen ist es vielleicht nicht optimal.
Nicht das Richtige, genau. Das stimmt.
Und man muss ein bisschen schauen, dass man einfach in sich hineinhört. Und dazu gehört, glaube ich, speziell, was ist gesund, was ist nicht gesund, was tut man gut, was tut man nicht gut. Für einen ist Fett gut, für den anderen sind die Kohlenhydrate gut, je nachdem, wie es verwertet. Spüren, einfach nicht lesen, sondern in sich hineinhorchen.
Das Bauchgefühl wieder
aktivieren. Das Bauchgefühl und die Sensibilität für sich selber und nicht nur für sein Äußeres, sondern auch für sein Inneres. Ich glaube, das ist auch in deinem Bereich etwas, was extrem schwierig ist, den Leuten beizubringen. Aber du kannst ja auch nur den Weg zeigen. Aber da müssen wir schauen, was ist gut für mich und was ist nicht gut für mich.
Jetzt bist du ein Papa, du hast, glaube ich, 3 Kinder. Ja. Und wie machst du es da in der Ernährungserziehung? Ist es so, dieses Prinzip laissez-faire, wie sie wollen, so dürfen sie? Oder hast du da schon Struktur? Oder habt ihr Struktur, du und deine Frau? Versucht ihr Rituale zu leben mit den Kindern?
Es geht bei uns schwer, da sind wir leider, durch dadurch, dass wir beide arbeiten, hat diese Art Eltern, die halt diese Rituale.
Aber die sind dann im Kindergarten oder in der Schule teilweise?
Im Kindergarten, in der Schule, die werden halt natürlich in der Schule überall schon sehr bewusst auch erzogen. Alle wissen, was ist gesund und was ist nicht gesund, aber was sie jetzt nicht machen an Süßigkeiten, ist das wegnehmen. Einzige Ritual, das wir haben, wenn ich was mit zu Hause nehme, Süßigkeiten, dann schimpft die Frau mit mir, das ist das einzige Ritual. Und isst selber Süßigkeiten da.
Aber so am Wochenende, wenn ihr zusammen Familie leben könnt, dann habt ihr schon das Mittagessen gemeinsam und das Frühstück auch, oder fällt das dann doch
weg? Nein, am Wochenende schon Frühstück, das ist eine soziale Geschichte, auch am Abend. Für mich sogar am Abend vom Fernseher sitzen und Popcorn essen, ein Ritual. Also tausendmal ist mir das lieber, wenn meine Kinder links und rechts zu mir kuscheln, die essen Popcorn, bevor ich diese Situation nicht habe.
Aber
ich glaube, alles, was du im Maßen hast, und das, man spürt es ja eh. Die Frau ist Zahnärztin, die ist natürlich mit den Zähnen und Süße. Ja.
Muss man besonders aufpassen.
Nein, besonders
aufpassen. Du bist eben auch sehr sportlich. Kampfsport war deines, ist deines. Jetzt ist es in Corona. Zeiten ein bisschen schwieriger wahrscheinlich. Gell? Wie tobst du dich aus? Gehst du laufen oder was machst du jetzt aktuell?
Ja, laufen, gehe sehr viel laufen. Ich mache, weil ich aus dem Sport, Kampfsport komme, meine Trockenübungen, also Kampfsport begleitet mich mein Leben bis heute. Und jetzt mache ich sehr viel auch, wir nennen das Inner Martial Arts, also ich beschäftige mich halt einfach mit dem Kampfsport, aber eher auf innerer Ebene, auf alchemistische Ebene, wie das nennen. Das tut genauso gut. Die Regeln sind dieselben, aber der Körper ist halt nicht mehr so gefordert wie früher. Man schaut, dass er flexibel, dass du geschmeidig bleibst, dass du wenig Anspannung im Körper hast.
Ist das vergleichbar mit
Qigong?
Ist das schon
so ähnlich? Es ist halt Qigong. Es gibt tausend verschiedene Sachen, aber dass man halt einfach schaut, dass so diese Verbindung Körper, Geist, Seele, Verstand, Emotionen, dass das alles immer irgendwo im Gleichgewicht ist. Und das kommt ja auch aus dem Kampfsport, weil je lockerer und geschmeidiger man ist, desto weniger Angst hat man, desto rascher reagiert man auf Situationen. Und das mache ich fast jeden Tag.
Jeden Tag? In der Früh oder
am Abend? In der Früh. Ich bin am Abend, kann ich ja nie planen, wie lange es geht.
Ja.
Da habe ich meine Fixpunkte, wenn ich mit den Kindern trainieren gehe, damit sie was machen. Aber sonst bin ich früh aufsteher, ich lese meistens eine halbe Stunde, Stunde in der Früh und gehe dann auch heute schon.
Warst du heute schon aktiv?
Heute war ich schon aktiv.
Ja. Läuferisch oder?
Läuferisch, beides. Läuferisch und meine Übungen gemacht. Und
wie lange hältst du es durchzulaufen?
Eine Stunde, eineinhalb Stunden.
Echt so lang?
Ja, aber ich bin jetzt kein Läufer in dem Sinne.
Aber was hast du da für ein Tempo am Kilometer? Das interessiert mich jetzt.
Ich schaue es gar nicht. Das ist schon
Du also laufst einfach deine Runde.
Phasen habe ich vorbeischauen, ja, immer anders. Mhm. Ich gehe mit dem Hund, manchmal bleibe ich stehen und manchmal bleibe ich nicht stehen. Das ist völlig egal. Also
okay,
ich habe keinen sportlichen, eher schon lange nicht mehr. Mhm. Aber mehr ein Ehrgeiz oder so will es, ist eine jede Form von Spannung loszuwerden.
Ja.
Das gelingt mir halt am besten beim Sport. Es kommen Gedanken manchmal, auch gerade beim Laufen, hast du natürlich oft Gedanken, Sachen, die du fast REM-schlafmäßig aufarbeitest dann während dem Laufen. Und auch viele Dinge lösen sich. Man kann meditieren, ich bin ein Laufmeditierer. Also es gibt viele Möglichkeiten. Das ist je nach Tagesverfassung oder wie man gerade ist. Aber das Ziel ist jede Form von körperlicher und dadurch auch emotionaler Spannung.
Bist du manchmal angesprochen, wenn du da läufst? Man erkennt dich ja aus dem Fernsehen wahrscheinlich.
Ja, da kennen mich schon alle da draußen. Okay. So lauter Irre, die um die Zeit unterwegs sind.
Da bist du dann ungestört, weil es dich eh schon alle kennen.
Die sind alle gestört, weil man kennt schon um die Zeit am Berg drauf.
Und dann bist du um wie viel Uhr ist das, wenn du
ja,
sagst?
Ja, ich stehe um vier meistens
auf. Oh mein Gott, um halb um vier?
Und um fünf, halb sechs spätestens gelaufen dann.
Und wann bist du, wie lange hältst du dann durch, bis um 11 Uhr abends? Oder hast du irgendeine Ruhephase untertags oder brauchst du schon so wenig Schlaf?
Ich versuche Schlaf, ist für mich was Heiliges. Ich schaue nicht auf die Stunden, aber ich habe schon, mir ist der Schlaf wichtig. Also nicht mir ist er wichtig, sondern ich weiß, dass er wichtig ist einfach.
Ja,
das wird viel zu unterschätzt. Heute sage ich, ich brauche nur 3 Stunden Schlafklapper, das ist cool. Das ist geistesgestörte Wirklichkeit.
Ja.
Also, Schlaf, Tiefschlaf, REM-Schlaf, das sind für mich sowohl von der intellektuellen Seite als auch REM-mäßig von der emotionalen Seite ganz, ganz wichtige Sachen. Und ich schaue, dass die Kinder das wirklich ausleben, auch diese Schlafphasen. Und die sollen schlafen, was geht. Also man kann gar nicht genug schlafen, in dem Alter schon gar nicht, in dem jugendlichen Alter, da brauchen sie den Schlaf auch.
Aber wenn du um 4 aufstehst, wann gehst du da schlafen?
Ja, wenn ich zu Hause komme, bin ich meistens um 8, 9. Irgendwann meistens mit den Kindern, kleine Kinder.
Okay,
die freuen sich, wenn ich zu Hause komme und gehe mit ihnen schlafen.
Schlaf gleich mit.
Ja, damit ist das überhaupt kein Thema. Nachdem ich lauter Kinder ziehen sich durch mein Leben, ich gehe mal früh schlafen.
Aber du bist doch als Arzt auch viel in Nachtdiensten gewesen und hast doch da Schichten geschoben, nehme ich an. Hast du nie Schlafstörungen bekommen?
Oh ja, das war einer der Gründe in den Nachtdiensten, warum ich aus dem Spital weggegangen bin.
Okay.
Auch. Und ich habe einige Ärzte da, die immer wieder versuchen, meine Dienste in mein Dienstradl reinzubringen.
Das lässt du nicht zu.
Nein, wir machen alles für dich, aber sicher nicht mein Dienst. Also wenn du dein Biorhythmus so, also wenn man spürt, das tut dir nicht gut, dann soll man es auch nicht machen. Und also mir hat es nicht gut getan.
Wie bist du da rausgekommen? Einfach unterbrochen, nicht mehr die Nachtschichten angenommen und wieder so zurückgefunden, hast du Rituale gebraucht?
Naja, ich mache heute Schönheitschirurg, weil ich selbstständig bin. Also solange ich im Spital war und dort auch Karriere gemacht habe und auch geplant gehabt habe, noch weiter Karriere zu machen, da war ich normal im Nachtdienstradl drinnen. Und das haben halt verschiedene Gründe hat es dann gegeben, warum ich das dann nicht weitergemacht habe. Und in dem Moment, wo ich selbstständig geworden bin, bin ich von einer rekonstruktiven Chirurgie in eine Schönheitschirurgie rübergegangen, einfach um zu überleben. Nicht, weil es mir so viel Spaß gemacht hat. Einfach um zu überleben. Und aus dem ergibt sich halt dann die Freude an der Arbeit, wenn man dann merkt, dass man Erfolg hat damit. Aber dieses Weggehen war der erste Benefit, war, ich kann aufstehen, wann ich will, am Anfang zumindest. Und ich muss keine Nachtdienste mehr machen.
Und dann hat sich das wieder schnell eingespielt, dass du schlafen konntest in der Nacht.
Ja,
das ging dann
schnell.
Ja. Das ist nämlich für den Körper wirklich Stress. Es gibt ja viele Berufe, wo man Schichtwechsel hat. Und das ist ja, das weiß man, dass das natürlich nicht sehr gesund ist. Man schafft es schon mit richtigem Ausgleichsverhalten, aber es ist nicht so einfach. Ja,
ja, ich glaube, das sind Dinge, die nicht so gern thematisiert werden. Und wenn das rein gesellschaftspolitisch ist, ist das nicht gut, wenn man das, weil dann fallen ganzen Nachtdienste und dann fallen ja irrsinnig viele Berufssparten, wenn ja dann sagen, naja, hallo, das geht alles auf meine Gesundheit. Für wen? Wofür?
Ja,
ja. Gehört?
Ja.
Mit Recht eigentlich. Ja,
ja. Klar. Also das heißt, du schaust schon sehr stark auf dich, auf dein Wohlbefinden, auf dein Gleichgewicht. Das ist, man merkt das auch, du wirkst sehr ausgependelt, entspannt, ruhig. Wir sitzen da in einer Klinik, die viele Termine, aber man merkt dir den Stress überhaupt nicht an. Du bist ja total ausgeglichen. Noch zum Schluss, du hast eine Frau, die ist ja noch relativ jung, sie ist Zahnärztin, sehr erfolgreich. Und ich habe einen Artikel, ein Interview von ihr gelesen, wo sie erzählt hat, dass sie sich doch schon jetzt, sie ist, glaube ich, noch keine 40, glaube 35 oder ja, so. Und dass sie sich jetzt schon von dir manchmal die Falten botoxen lässt, ja, weil du hast ja heilige Hände. Aber ist das tatsächlich schon notwendig in dem Alter?
Ja, Botox, ja, weil Botox kann man ja einfach Falten, wenn man will, ein bisschen verhindern. Mhm. Oder man fühlt sich, wenn man sich entspannt fühlt, ist man innerlich auch entspannt. Also das spielt schon so ein bisschen eine Rolle. Also wenn ich mich innerlich entspanne, habe ich keine Falten. Und wenn ich die Falten entspanne, fühle ich mich innerlich entspannt. Und das hat man schon das Gefühl, dass das ein bisschen was bringt. Aber sonst hat sie noch nichts gemacht.
Also aber da warst du auch nicht, da wolltest du ihr das auch gar nicht aus und sagen, komm, das brauchst du nicht.
Bei solchen Sachen, so da würde ich nie Hand anlegen, wenn sie jetzt sagt, ich möchte einen Busen haben, also ja, ich bin verrückt. Oder das würde ich jetzt nicht machen, aber für solche Sachen, nein, dann bin ich nicht so.
Also so. Und selbst Botox für dich? Ich würde das selbst für dich, hast du schon...
Ich habe nichts gemacht noch, nein. Gar nichts. Ich wüsste, wenn ich irgendwas wüsste, ich würde es gerne machen, mir fällt nichts ein.
Wieso, du bist ganz bei dir, du bist zufrieden und das ist ja das Wichtigste. Ja. Botox gegen Migräne, stimmt
gut,
das?
Ja, nicht immer, aber manchmal und dann sehr gut, dann wirkt es sehr gut.
Und das macht man zum Beispiel dann auch bei dir? Oder
bei mir,
kann man da Botox-Behandlungen haben, wenn man Migräneanfälle hat?
Genau, ja.
Warum wirkt das dann? Weil es die Nerven lahmlegt? Oder nein, was ist da das Thema?
Man weiß nicht, warum Migräne überhaupt aufgeht. Also man weiß, warum es ist und was alles im Körper vorgeht, warum man Migräne hat. Aber warum es auftritt, weiß man nicht. Das ist ja die Suche, ist es die Ernährung, ist es die Psyche, ist es
der Stress,
Hormone, ist es der Stress. In Wirklichkeit weiß man es nicht. Und so wie man nicht weiß, warum man es hat, so weiß man auch nicht, wie kriegt man es wieder weg. Ich glaube, es gibt kaum ein Krankheitsbild mit so vielen verschiedenen Therapieansätzen wie die Migräne, von Akupunktur über 1000 Medikamente, über alles, Faszienmassage, also alles gibt. Und eine Theorie ist, dass Migräne ausgelöst wird durch die Kompression von gewissen Nerven, Hirnnerven nennen wir das, die durch die Schädeldecke in die Haut eindringen. Und wenn diese Nerven durch Anspannung oder durch Schwellung oder auch irgendwie eingeengt werden, dann kann das einen Migräneanfall auslösen. Da gibt es ganz gewisse Punkte. Und was das Botox macht, es löst rund um diese Nervenausgänge, die da, die Geminusnerven, also die da eventuell dafür verantwortlich sein können, löst die Muskelspannung. Nicht die Nerven, sondern löst die Muskelspannung, sodass die Nerven nicht mehr zusammengedrückt werden. Und nur durch dieses Lösen der Muskelspannung fällt der Reiz auf die Nerven weg. Und wenn das die Ursache ist für die Migräneanfälle, dann wirkt das wirklich sehr gut. Man merkt das selber manchmal, wenn man Kopfweh hat.
Man drückt da rein. Vertritt.
Also man intuitiv hat man oft gewisse Akupressurpunkte. Das sind genau auch die Punkte, die Migräne auslösen können. Und wenn ich da eine Entspannung durch Botox mir künstlich oder spontan irgendwie erzielen kann, dann kann das Migräne Anfälle nicht nur reduzieren, sondern wirklich fast komplett.
Macht man das dann? Kommt man dann in einen Migräneanfall zu dir oder ist das unabhängig von den Schmerzen? Dann kommt man egal wann und das ist schon vorbeugend dann und
das hält auch. Ja, wenn man weiß, dass es funktioniert, dann kommt man schon, wenn man spürt schon, oh, jetzt kommt schon wieder was oder so. Aber die meisten, die kommen, haben ja schon hunderte Versuche gemacht, nicht zuletzt auch ernährungsmäßig, mit allen was Dings und Histamine. Also alles ausprobiert, was das irgendwie verursachen kann. Und wenn das, wenn jemand merkt, das geht und das funktioniert, dann kommt er natürlich rechtzeitig, wenn er merkt. Und in manchen Fällen kann man das sogar operieren, indem man einfach die Muskeln, die Nerven einengen, einfach ein bisschen chirurgisch dort löst. Auch das ist möglich. Die sogenannten Migräne-OPs funktioniert wirklich gut. Also das sind ja schon so dankbare Dinge, die ich wirklich gerne mache.
Aber das interessiert mich jetzt. Ich muss dann als Migränepatient regelmäßig kommen, also ich lasse diese Operation
über mich ergehen. Die Operation geht aber auch nur dann, wenn man von den vielen Nerven, die in Frage kommen, das sind ja viele Nerven, die man spritzt, wenn man schön langsam sich hinarbeitet und weiß, ui, das ist, glaube ich, jetzt genau der Punkt, wo das ausgeht. Und dann kann man gezielt operieren und das geht. Das funktioniert dann auch wirklich gut. Aber das hat eine gewisse Vorlaufzeit, dass man methodisch sich einfach hinarbeitet, wo ist die Ursache und ist das die Ursache. Wenn es funktioniert, und das funktioniert doch relativ oft, dann ist das wirklich
voll
schön,
wert,
das zu erleben. Ja.
Und die Patienten kommen dann, sie spüren, dass die Migräne heranwächst und kommen dann in dieser Phase quasi, oder kommt man dann präventiv, auch wenn man nicht spürt?
Ja, manche kommen präventiv, okay. Manche kommen, weil sie, das kommt ja nicht plötzlich, sondern
das wächst so heran.
Die wächst heran und die Botox-Wirkung hört ja nicht plötzlich auf, sondern schön langsam, jetzt immer schwächer. Und da spürt man ja schon mit den sogenannten Vorzeichen, diesen Prodromalzeichen, und so spürt man schon, ui, ich glaube, da kommt schon wieder was. Und
ja, dann kommen die Leute. Ja, sehr spannend. Ja. Es ist gut, dass wir das jetzt auch noch besprochen haben, weil es leider
eine ganz tolle Sache, wirklich. Aber man muss es ausprobieren. Mit einmal spritzen kann man es eigentlich schon sagen, ja, das wirkt bei mir, das wirkt nicht.
Was kostet eine Behandlung?
300-400 Euro ungefähr, aber das kann man bei Migräne auch dann bei der Kasse, glaube ich,
anreichen.
Ich schreibe dann immer schöne Rechnungen und doch einige kriegen das von der Kasse auch.
Und in welchem Abstand, um das noch zu klären,
halbjährlich,
halbjährlich reicht es dann. Okay, das kann man sich dann vielleicht tatsächlich leisten, ja, wenn man leidet.
Ja, oder schauen, dass man das wirklich, beziehungsweise früher war das ja so ein bisschen was sollte man in der Botox sagen, Migräne, mittlerweile ist das eine etablierte Methode und das bieten auch schon Migräneambulanzen an, Neurologen an und das geht dann teilweise auch wirklich über die Kasse.
Ja.
Das kann man schon machen.
Jetzt hätte ich noch zwei abschließende Fragen und dann lasse ich dich wieder deine Arbeit tun. Die eine ist, wenn du unterwegs bist, irgendwo, egal wo, erkennst du Menschen, die operiert sind, sofort?
Fast
sei
immer,
es jetzt die Nase, die Ohren, egal was.
Immer.
Du hast da den Blick drauf, das siehst du sofort.
Ja, es ich merke es einfach. Also ich nehme es auf, sondern ich schaue es nicht bewusst, das mache ich nicht. Aber ich registriere das auf jeden Fall. Ich registriere an der Körper, an vielen Dingen.
An vielen Dingen, das, ja, klar. Und die zweite Frage, du hast Kinder, jetzt bist du ein Schönheitschirurg. Was ist, wenn deine Kinder mal in einem Alter sind und sie wissen ja über deine Berufung Bescheid und sie wollen da was von dir. Wie stehst du dann dazu? Würdest du deinen Kindern da abraten oder findest du das jeder? Ich meine, es geht zurück in diese beginnende Geschichte, auf sich selbst, in sich hören und nicht die Optik, das Äußere, die Oberflächlichkeit zählt. Du wirst deine Kinder schon so erziehen, aber dennoch.
Ich glaube, weil jeder, der Kinder hat, weiß, dass man seinen Kindern keinen Wunsch abschlägt. Also ich glaube, da wäre wirklich Sprache.
Hast du eine Tochter?
Ja,
eine Tochter ist dabei. Ja. Stell dir vor, die möchte einen vergrößerten Busen.
Wir alles machen, damit es, schau, wenn der Wunsch wirklich da ist,
dann würdest du das
dann
schon.
Kannst du das einmal ein bisschen hinauszögern, auf Zeit spielen, das machen wir halt bei Kindern auch immer so.
Ja.
Versuchen zu verdrängen, zu vergessen. Mhm. Kinder vergessen natürlich nichts und das wird immer stärker, der Wunsch. Aber bevor es dann woanders hingeht,
würdest du. Aber operierst du dann, würdest du selbst?
Selber,
oder
nein,
das
selber,
schon, ja. Jetzt, wie gesagt, bist du schon. Ich wollte gerade sagen, wird noch lang gehen.
Ja.
Jetzt bist du über 60, die Pension ist jetzt noch nicht so nah, aber sie rückt ja näher. Aber muss man sich schon Sorgen machen, dass Arthur Worsek bald einmal in den Ruhestand tritt?
Ich bin selbstständiger Gäste in Pension in dem Sinn. Es ist kein Thema. Ich habe einige junge Ärzte, die würden sich freuen. Ich glaube, wahrscheinlich die ganze Branche würde sich freuen, wenn ich weggehe.
Ja.
Aber das ist jetzt überhaupt kein Thema. Also solange ich das Gefühl habe, dass es gut geht, dass es mir Spaß macht, dass es nicht peinlich wäre, wenn jemand zu mir kommt. Und
das ist
am Ende mache ich Handwerk. Und der Handwerk ist Erfahrung, nicht mehr. Das ist,
aber die Freude muss überwiegen, damit du einfach nicht in den Ruhestand gehst. Also wenn wahrscheinlich der Stress zu hoch wird und dann die Freude verschwindet, dann wirst du wahrscheinlich...
Ja, aber das ist so...
Schaut nicht danach aus, gell?
Aus meiner Denkweise kann man das gar nicht vorstellen.
Ja.
Aber es ist vielleicht auch ein Verdrängungsmechanismus, wenn du mal schon so ansprichst.
Weil
wahrscheinlich sollte man
ja,
weil das denke ich gar nicht. Aber das ist ja selbstständig. Ist ja das kein Thema.
Nein. Man arbeitet so lange es halt geht, glaube ich, wenn es eine Freude macht.
Ich habe das Gefühl, dass man sich weiterentwickelt. Und in meinem Bereich, wie gesagt, rein erfahrungsmäßig und so, man entwickelt sich wirklich weiter auch noch. Und es ist nicht so, dass man stehen bleibt oder wieder zurückgeht. Also spätestens da habe ich das Gefühl, jetzt geht es hinten runter, dann höre ich sicher auf. Aber noch hat man das Gefühl, dass man ja alles, was man 20, 25 Jahre gemacht hat, ja einbringen kann. Du wirst nicht schlechter. Schlechter wird vielleicht, wenn du müde bist oder zum Zittern abfängst oder keine Nerven mehr hast. Also Nerven habe ich, Zittern tue ich nicht.
Und die Erfahrung ist halt
Gold wert. Ist wahnsinnig
viel
wert.
Einfach wirklich schon sehr erfahren,
Man darf nicht unterschätzen, dass dieses Weitergeben, natürlich in meinem Alter gibt es schon viel weiter, aber am Weitergeben lernst du ja wahnsinnig viel. Also ich habe so viele Ärzte, die ich auch ausgebildet habe schon und ausbilde, dass jeden Einzelnen profitiere ich ja auch davon. Also das ist ja nicht so, dass das ein Einbahnstraßen ist, ich gebe was her, sondern da gibt mir auch was. Und solange das alles funktioniert, noch so, also diese gegenseitige Befruchtung, so lange mache ich das, aber das wird so, das so schnell, seid ihr nicht los, glaube ich.
Jetzt ist mir leider noch eine allerletzte Frage eingefallen, ich habe es mir nämlich da aufgeschrieben, ich bin mir nicht sicher, ob ich sie schon gestellt habe, aber ich glaube nicht. Was ist die wirklich häufigste Operation? Ist es die Brust, ist es die Nase, ist es das Lifting, was ist das?
Ja, Brust, also Brust die ist sicher Brust. Eine häufigste. Brust und Fettabsaugen, das sind die häufigsten Operationen.
Die sind weit oben an der Liste.
Genau. International.
International, also. Sehr gut. Es war wirklich ein interessantes Gespräch. Sehr mit Ruhe und Entspannung. Ich danke dir sehr. Und ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg und viel Spaß mit deiner Familie.
Super, super. Danke. Dankeschön. Dir. Danke. Spannend, bitte.